Diese Episode wird unterstützt von Falke. Qualität, die bleibt. Hello, hello.
Hello, hello.
Marie, wir blicken heute in den hohen Norden nach Finnland, wo in Levi die ersten Slaloms stattgefunden haben. Wie spannend war das bitte?
Skala von 1 bis 10, ich würde sagen eine 10 von 10.
11, 12, 13.
Ich bin ja allgemein nicht so gemacht fürs Zuschauen. Ich habe mit einigen wirklich sehr mitgezittert, aber mit einer ganz besonders.
Emma Eicher, kurz vorm Abflug nach Levi, ist ja nur bei uns im Podcast gewesen, ist zwischen uns gesessen. Man könnte also fast sagen, vom Ski-Q-Sessel zum allerersten Slalom-Podium.
Mehr als nur Hundertstel. Der Podcast über den alpinen Skirennsport. Von und mit Marie und Mona.
Wie und wo hast du Levi geschaut? Wie und wo hast du die Rennen geschaut?
Am Samstag ganz gemütlich auf der Couch zu Hause mit meinen Eltern. Und wir kommentieren das ja immer sehr professionell.
Ich wollte gerade sagen, gemütlich.
Ja. Und am Sonntag den ersten Durchgang auch noch zu Hause. Und den zweiten Durchgang gemeinsam dann mit dir. War ja auch eine Premiere. Wir haben zum ersten Mal vorm Fernseher gemeinsam Skifahren geschaut.
Das meine ich ganz im Ernst und das sage ich jetzt nicht nur für den Podcast, Marie. Ich habe es auch vorher noch gar nicht gesagt zu dir. Ich schaue unheimlich gern mit dir rennen. Erstens kannst du das Ganze natürlich nochmal ganz anders einordnen. Du kannst deinen Senf dazu geben. Und ja, keine Ahnung, du bleibst halt nicht nur bei den knallharten Innenski-Außenski-Linien-Fakten, sondern mit dir kann man halt nebenher auch über das Lockere reden, oder? Also es hat Spaß gemacht.
Immer gerne, ich wollte gerade sagen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch mit dir ist es unglaublich lässig, weil wir einfach so viel Emotionen dann gezeigt haben. Es war ja alles dabei. Schockmomente, gezittert haben wir, gelacht, dann haben wir mal gedacht, jemand hat eingefädelt. Aber war wirklich lässig. Wo hast du am Samstag geschaut?
Ich war am Samstag noch in der Nähe von Berlin in einem Hotel und habe es mir da ganz gemütlich angeschaut und heute ja dann auch mit dir. Habe den ersten Durchgang noch mit meiner Mama angeschaut. Und ja, ich liebe es ja. Ich muss da ganz ehrlich sagen, natürlich kann absolut nichts das schlagen, vor Ort zu sein, die Emotionen und Co. Aber einfach am Vormittag gemütlich sich auf die Couch zocken mit einem Kaffee, ich liebe es.
Also, der Tag ist verplant.
Ja, der Tag ist verplant. Ja. Und so ganz so entspannt ist es ja dann auch nie. Man stellt sich das immer so fein vor, gell? Aber wir sind halt schon auf.
Boah, ich krieg wirklich graue Haare und so viele Falten mit Skifahren schauen.
Wie du da gehockt bist.
Ja, aber wenn du die Athletinnen und Athleten auch wirklich kennst, boah, ja. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich möchte sie gerne ein bisschen so anschieben.
Marie, wir kommen dann auf die Ergebnisse nochmal genauer zu sprechen. Das ist ja logisch, dass wir das heute besprechen werden.
Revue passieren lassen,
analysieren, you name it. Aber davor möchte ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Ich meine, wir sprechen recht oft über Levi, weil Levi für dich auch ein spezieller Ort ist. Immer wenn du mir Geschichten davon erzählst, dann bin ich immer sehr fasziniert davon. Was verbindet dich denn als Marie mit Levi?
Boah, das in ein paar Sätzen zusammenzufassen, ist, glaube ich, schwierig.
Das habe ich mir gedacht.
Levi wird immer einen sehr großen Platz in meinem Herzen haben. In Levi habe ich meine ersten Weltcup-Punkte gemacht, meine allerersten. Und in Levi habe ich auch mein bestes Weltcup-Ergebnis eingefahren. Aber Levi ist einfach so der Anfang der neuen Saison, das Kribbeln kommt, man ist nervös. Du gehst langsam in den Fokus rein, weißt wieder, okay, die Rennsaison steht vor der Tür. Für mich als Slalomfahrerin, weil natürlich die Saison startet in Sölden, ja. Aber für mich war immer Levi so der Beginn wieder von was Neuem. Und die Landschaft war meist eingeschneit, winterlich. Dann die Notlichter dazu, Rentiere. Dann waren wir ganz oft so Crepe essen und haben uns beim Campfire Barista eine Tasse Kakao geholt und habe einfach sehr viele positive und schöne Erinnerungen an Levi. Und ich kann es nachvollziehen, Mona, dass du da auch mal hin willst.
Das habe ich ja schon verraten in der letzten Episode mit der Emma. Das ist ja dann, das klingt genauso, wie es mir vorstellt, Marie. Also wirklich mit dem, wie du sagst, Nordlichter und Co. Und dann hat es ja auch immer ein bisschen was Mystisches, oder? Alle Instagram-Stories, die er sieht, immer das leicht Dunkle und die beleuchtete Piste und das Verschneite und die Rentiere. Ja, also ich stelle es mir ganz, ganz toll vor.
Es ist ja wirklich ganz, ganz toll. Du fliegst da ja meistens von Helsinki nach Kittilä. Und wie ich das erste Mal in Kittilä am Flughafen gelandet bin, ähnelt dem Busbahnhof in irgendeinem kleinen Dorf in Österreich. Also wirklich ein Gate, glaube ich. Und dann fährst du auch am Santa Claus Village vorbei. Und Santa Claus,
Santa Claus.
Rentiere, Nordlichter. Das ist einmal voll cool, wenn du in Levi bist. Oder auch in Schweden, die Rentiere, die laufen da ja wirklich kreuz und quer auf der Straße, im Dorf. Also das kann auch wirklich sein, wenn du spazieren gehst, triffst du mal heute mal den Rudolf, morgen mal, wie sie alle heißen, in Albert, Franz, Gustav.
Aber Marie, ist es jetzt so wie bei uns, dass man halt irgendwie im Jahr ein, zweimal ein Reh sieht? Oder ist es wirklich so,
Na,
dass die.
die kommen ja in Herden.
Also, du siehst, wenn ich jetzt nach Levi gehen würde, nach 2, 3 Tagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Rentier sieht,
Ist
ist.
sehr, sehr hoch.
Oh
Und
mein
nicht nur
Gott.
eins, sondern mehrere.
Und dann essen es die Viecher auch
Nein, es ist wirklich richtig lässig. Wir waren auch mal vor 2, 3 Jahren eben, wo wir ein bisschen länger in Levi waren, wo wir auch die Vorbereitung auf Levi in Levi gemacht haben.
Wie lange war das dann?
War 2 Wochen.
Oh,
Und
wow.
eines muss man schon sagen, da oben ist es ja schon ziemlich dunkel.
Mit der
Also
Zeit.
Tageslicht ist eher ein bisschen Mangelware. Und natürlich hat man dann Tageslichtlampen mit. Aber wir waren dann, wir haben einen Ausflug gemacht irgendwie ins.
Ganz kurz, Marie. Tageslichtlampen? Wie bitte?
Ja. Kennst du es nicht?
Also, ich kann mir was darunter vorstellen, aber.
Ja, wenn du jetzt nach vorne blickst, hier im Podcast-Studio,
Ja.
da haben wir ja auch 2 so schöne Lampen, die so ein bisschen so
Die für den guten
Farbe
Teil verantwortlich
ins
sind.
Gesicht zaubern. Und dadurch, dass es oben, ich glaube, nur ein paar Stunden am Tag hat es da Sonne, wenn es ein wirklich schöner Tag ist. Das heißt auch wirklich, du kannst, wenn es neblig ist oder das Wetter nicht so berauschend, dann kann es sein, dass du den ganzen Tag die Sonne nicht siehst. Und dann hat man da so Tageslichtlampen, die stellst du dir im Zimmer auf oder halt im Hotel, wo du wohnst, damit der Körper einfach nicht so ein bisschen schläfrig ist, weil du sollst ja im besten Fall fit am Start stehen. Lustige Geschichte, wo ich das allererste Mal mit nach Levi fliegen durfte zum Weltcuprennen, habe ich mir gedacht, ja, ich bin jetzt ganz eine clevere Maus, bestell mir auf Amazon eine Tageslichtlampe. Habe eine gefunden, dann war auch noch irgendwie so Rabatt, super.
Super.
20 mal 60 Zentimeter oder 20 mal 50 Zentimeter, habe mir gedacht, ja, ich bin tipptopp ausgestattet. Komm da hin nach Levi, stell die auf meinem Schreibtisch auf, geh ins andere Zimmer, wo ich würde sagen, etabliertere Weltcup-Athletinnen gewohnt haben. Geh da rein, dann stehen da 2 Tageslichtlampen und ich glaube wirklich 2 Meter mal 1 Meter
So
vor
groß wie
mir.
unsere hier,
Ja,
oder? Na, also
wirklich.
wirklich professionelle.
Und die werden ja aber mit dem Auto hochgebracht. Das heißt, die Athletinnen und Athleten fliegen meistens mit dem Flugzeug nach Finnland und die Serviceleute oder auch Trainerinnen und Trainer, die fahren ja meistens mit dem Bus und das ist ja eine Tagesreise. Die backen in den Bus voller Stangen und auch Tageslichtlampen.
Also das simuliert praktisch einfach das Tageslicht, damit man da oben nicht ja, zugrunde geht, ja, wegschlaft oder so.
Ja, ist wirklich so.
Oh mein Gott, also auf Tageslichtlampen kann ich jetzt verzichten, aber bei allem anderen, bei heißer Schoki und Rentieren wäre ich dabei. Wer jetzt besonders viele Rentiere hat, ist die Michaela Schifrin.
9 an der Zahl.
9 Rentiere. Was hat es damit auf sich?
In Levi bekommen die Siegerin und der Sieger jedes Jahr eine Patenschaft für ein Rentier, dürfen das dann taufen. Und das wird dann an einem Bauernhof oder eben da in so einem, wie sagt man denn da, auf so einer Farm
Rentierfarm.
gehalten, genau. Und da haben die sozusagen dann die Patenschaft und können das immer besuchen.
Und wie
Also
würdest du dein Rentier nennen?
Mona.
Mona Marie.
Mona Marie.
Ski-Cutie.
Ist Key Cutie oder einfach nur
Cutie.
Cutie?
Oder.
Deins?
Jetzt muss ich Marie sagen, gell?
Na, spät. Mo für Moritz?
Moritz ist ein süßer
Ja,
Rentiername.
dann bleiben wir
Oder Momo oder so.
Bei Momo.
Mona und Momo.
Wo bleibt die Marie?
Beim zweiten
beim
Weltcup.
Sie. Okay.
Aber das haben wir ja schon voll im Thema. Neben der Mika Schifrin sind zwei absolute Youngster am Podium gestanden. Lara Colturi und unsere Emma Eicher.
Finde ich aber nicht überraschend.
Ja?
Ja.
Hast du damit gerechnet?
Gerechnet nicht. Also vor dem ersten Slalom in der Saison ist ja, blickt ja jeder gespannt hin. Aber vor allem die Lara hat sich letzte Saison im Slalom schon wirklich sehr konstant und stabil gezeigt und vor allem schnell. Und dass die Emma eine Wundertüte ist, das wissen wir alle.
Spätestens seit unserem Podcast. Aber nochmal kurz zur Schifrin. 1,66 Sekunden Vorsprung.
Aber meine Recherchearbeit hat ergeben, es war nicht der größte Vorsprung, sondern 2019 hat sie 1,78 Sekunden vor der zweiten gewonnen.
Wahnsinn. Ja. Das war die Wendy Holdener, gell?
Ja.
Hast du mir vorhin erzählt. Und was ich jetzt noch hinzufügen kann aus meinen Recherchearbeiten, die letzten 14 Siege haben nur zwei Läuferinnen geholt.
Petra Vlova, oder?
Und Michaela Schifrin. Das ist ja eine Wahnsinnsbilanz. Also es hat keine andere Athletin gegeben in den letzten 14 Rennen in Levi, die das Rennen gewonnen haben.
Vor allem Mika Schifrin wirklich 9-mal seit 2013 gewonnen. Dort hat die Erfolgsserie begonnen.
Das sind Zahlen. Kim erste Mal auf 9 Weltcup-Siege, oder? Also sie hat an einem Ort 9 Weltcup-Siege. Abgesehen von den Top 3 und abgesehen von dieser absoluten Dominanz von Michaela Schifrin, was waren für die so ein paar Überraschungen vielleicht oder Erkenntnisse?
Also Levi ist ja ein bisschen bekannt für das, dass die Pistenbedingungen echt immer sehr, sehr gut sind. Man hat auch heuer wieder gesehen, egal ob bei Damen oder Herren, dass wirklich viele Athleten mit hoher Startnummer in die Top 30 gefahren sind, sich für den zweiten Durchgang qualifiziert haben. Bei den Damen waren das 8 von 30 und bei den Herren 7 von 30. Das ist schon sehr, sehr lässig. Also mir taugt es immer, wenn sich die Jungen da einfach auch vorkämpfen oder Athleten mit höherer Startnummer und das Potenzial abrufen können, weil halt einfach die Pistenverhältnisse super fair sind.
Was ist denn das für ein Hang?
Flach, steil, flach. Na, Levi hat, finde ich, alles dabei. Zuerst ist es flach, ewig lang. Dann steil, dann wieder flach, auch Übergänge drinnen. Und wie es die Kaiser Wyckoff Lee in Sölden schon gesagt hat, I try to survive the pitch, also in Steilhang, so ist es auch in Levi. Das ist immer so, dass du, wenn du im steilen Gelände einen Fehler machst, dann bist du wieder schneller bereit dazu, Geschwindigkeit zu machen, weil das Gefälle natürlich gegeben ist. Wenn du im Flachen, wie wir sagen, einparkst, dann haben wir gesehen, am Wochenende ist die Zeit weg. Aber was in Levi einfach echt meistens so ist, ich habe noch nie ein Rennen erlebt, wo die Pistenverhältnisse wirklich super schlecht waren. Aber sie können aufgrund der Temperaturen wirklich variieren. Das heißt, am anderen Tag hat es minus 10 Grad, am anderen Tag minus 20 Grad. Und dann kann schon sein, dass es da ein bisschen aggressiver oder eisiger wird. Und bei einer Mika Schifrin, wenn wir schon bei ihr sind, 9 Siege in Levi. Und man hat es auch am Wochenende gesehen, die Abstimmung mit ihrem Material. Tippitoppi, würden wir bei SkiQ sagen. Also
tippitoppi.
Der Robi Bürgler hat wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Wer ist der Robi Bürgler?
Ihr Servicemann.
Österreicher?
Österreicher für Atomic. Bin ja kleiner Red Star. Und das darf man schon auch mal erwähnen, dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert
hat. Gute Arbeit geleistet, mal wieder, muss man sagen.
Die Mika hat natürlich auch das ein oder andere dazu beigetragen.
Bestimmt,
aber,
genau.
Ja, das Putzelteil, Material oder Materialabstimmung hat da sicher sehr, sehr gut funktioniert.
Aber die Mika ist ja nicht die Einzige, der Levi liegt. Lena Dürr ist ja also eine Kandidatin, die immer unheimlich schnell ist in Levi, die dieses Jahr ganz knapp am Podium vorbeigeschrammt ist als Vierte, wo wir schon beim Deutschen Skiverband sind. Wir haben eine Debütantin gehabt mit einem sehr prominenten Namen.
Romy Ertl.
Romy Ertl, die Mama. Martina Ertl ist ja lange im Weltcup und sehr erfolgreich im Weltcup unterwegs gewesen. Die war ja auch dann mit dem Bruder von der Romy, mit dem Luis, am Hang mit Plakaten ausgerüstet. Also total cool, wenn man dann auch sieht.
Sehr süß,
der Support, ja. Oder? Waren deine Eltern oft vor Ort?
Mein Papa war sowieso sehr, sehr viel mit. Er war ja mein Servicemann. Und meine Mama habe ich dann ab und zu auch sehr, sehr gern mitgenommen. Aber ich finde, Mamas sind einfach immer so nervös.
Ich wollte gerade fragen, war Mama oder Papa nervös?
Ja, Mama, ganz klar. Brauchst du ein Tempo, muss man auf die Toilette. Ja, völlig menschlich, völlig normal. Aber
so war
immer
Mama.
Sehr, sehr schön. Wenn die Familie oder Freunde dabei waren vor Ort.
Das ist ja eh so ein bisschen ein Thema, finde ich. Gell? Romy Ertl, Martina Ertl, sie ist ja nicht die Einzige. Es gibt ja, selbst in Levi hat es ja Beispiele gegeben, von Rennläufern, die Eltern gehabt haben, die schon im Weltcup gefahren sind, zum Beispiel bei Vollmsein.
Als Aktive. Boah, Steven Amier, da war der Papa im Weltcup aktiv.
Lara Colturi.
Genau, die Mama.
Da war die Mama.
Ceccarelli.
Aber auch abgesehen vom Slalom, da haben wir ja auch viele Beispiele.
Jack Crawford, der Kanadier.
Das wusste ich nicht, das hast du mir Tage erst erzählt.
Das haben mir ja meine Eltern erzählt. Da war der Papa bei den Crazy Canucks dabei, genau. Wer ist noch? Federica Brignone?
Felix Neureuther ist natürlich auch ein Beispiel.
Ja. Ich glaube, da gibt es ganz viele im Skirennsport oder allgemein im Leistungssport, wo die Eltern das auch schon als Aktive gemacht haben, wo die Kinder so ein bisschen in die Fußstapfen treten.
Sind deine Eltern jemals Rennen gefahren?
Na, also meine Mama ist eben Skilehrerin. Die hat mich sofort auf die Brettchen gestellt, wo ich gehen habe können. Und mein Papa ist Skitrainer und auch Servicemann. Und ich glaube, so die Kombi aus beiden hat mir definitiv geholfen und war auch essentiell für mich, dass da zwei Menschen sind, die das einfach verstehen und die mir schon Erfahrungen weitergeben können und wissen. Aber aktiv im Rennsport waren sie nie. Der Papa und ich sind jetzt aktiv beim jährlichen Vereinsrennen, aber das war es dann auch.
Aha.
Ja. Wie nah ist der Papa uns, das sage ich dir, Mona.
Wie nah ist der Papa da an dir dran oder umgekehrt?
Auf der Piste oder abseits der Piste?
Ja, okay, zeig mal zum Sportlichen bitte.
Ich würde es mal so erläutern, wir fahren in zwei verschiedenen Altersklassen und der Papa schlägt sich tiptop.
Und Geschlechterklassen.
Genau. Und beim Après-Ski sind wir total auf Augenhöhe.
Ah, das hat es aber auch gut zu wissen.
Aber was es bei uns gibt und was wir ja eventuell auch in den Weltcup mal so ein bisschen implementieren könnten, ist die Familienwertung. Bei uns beim RSK Finkenberg gibt es eine Familienwertung, wo man so Teams macht. Eben so Vater, Sohn oder Vater, Tochter oder Onkel und Nichte. Das ist richtig cool.
Also ich kann mir das gut vorstellen, ein Felix Neureuther mit seinem Papa Christian, der antritt gegen
Steven Amier
mit seinem Papa, das wäre doch auch mal spannend.
Oder Lara Colturi mit
neues
Mama
Format.
Und Fede mit Mama,
die
Familienwertung aller FIS.
Die FIS ist ja experimentierfreudig, also wenn sie irgendwie mal Rat brauchen von uns oder
für
Empfehlung
neues Format.
Für neue Formate, ihr wisst, wo ihr uns findet. Instagram.
Genau. Ja, meldet euch.
Das ist aber auch so ein bisschen eine Frage, die ich mir dann gestellt habe. Ist das ein großer Vorteil, wenn du als Athlet einen Elternteil im Weltcup gehabt hast, also als Aktiver? Hilft das, was Kontakte angeht, was Kontakte zu Trainern angeht, vielleicht das eigene Wissen auch, das Verständnis dafür? Was glaubst du?
Es ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich würde es fast mit dem vergleichen, dass wenn du jetzt zum Beispiel deine Mama Lehrerin ist und du zu Hause die Hausübungen machst, dann kann die dir sicher das besser beibringen, wie jetzt eine Mama, die das erste Kind jetzt irgendwie unterrichtet. Ich glaube ja, dass es sicherlich unterstützend wirken kann, weil man Erfahrungen, Wissen teilen kann, wie du sagst, auch Kontakte spielen lassen kann und wir leben einfach in einer Welt, wo Vitamin B nicht ganz so schlecht ist. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es eine Charaktersache. Wenn du sagst, okay, da ist jemand, der sich so intensiv mit mir über diese Thematik austauscht oder sogar vielleicht in meinem Betreuerumfeld ist, so wie bei einer Lara Colturi, die Mama ist ja 24/7 dabei oder auch bei einer Romy Ertl. Das muss dann schon für beide Parteien passen und die Rolle der Mama darf nicht vergessen werden, aber auch, dass man dann als Athletin oder als Athlet weiß, das ist genauso mein Coach.
Aber das sind vielleicht auch gute Punkte, weil das hat alles Vor- und Nachteile. Das, was du gesagt
definitiv
hast, was Vorteile sind, aber dann auch ist es vielleicht schwierig, weil es so omnipräsent ist und die vielleicht gar nie von dem ganz lösen kannst oder ausruhen kannst Und ich glaube, es ist natürlich schon auch ein Druckfaktor, wenn du ständig verglichen wirst, oder? So ein Felix Neureuther ist bestimmt ständig auch mit seinen Eltern in Verbindung gebracht worden. Und das ist dann auch, glaube ich, zumindest am Anfang der Karriere manchmal ein bisschen schwierig, kann ich mir zumindest vorstellen.
Aber da können wir uns ja vielleicht auch mit dem einen oder anderen in den nächsten Wochen nochmal unterhalten.
Felix Neureuther, wenn du das siehst.
Oder Rami Erdl.
Wir waren ja jetzt gerade schon beim Steven Amier.
Mona, wir haben ihn aber umgetauft.
Stefan.
Stefan.
Und der Nachname, wie deutsch man das ein?
Amit.
Amit, ist das so deutsch?
Amit.
Amma? Amma Stefan.
Nein. Wir haben ja gesagt, wir haben ein bisschen, wie wir den zweiten Durchgang geschaut haben am Sonntag zusammen, haben wir ein bisschen unseren Senf dazugegeben.
Weil wir natürlich uns entgehen, die ein oder anderen Versprecher natürlich nicht. Die Marie-Therese Sporer wurde schon mal genannt.
Marie-Therese Spörer.
Der Manuel Feller wurde schon mal genannt.
Manuel Fellner.
River Redamus.
The River.
Wer fällt uns nur ein? Wir haben nur eine Wortneuschöpfung gehabt. Ah, der David.
Der David, genau.
Der Reading
Aber
David.
Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Mein Papa, meine Mama. Mama und Papa werden sich auch immer denken, wenn sie die neue Episode hören. Ach, wieso spricht die immer über uns? Auf jeden Fall fiel im Hause Sporer der Name David. Keiner wusste, wie zuordnen. Bis wir herausgefunden haben, es geht um den Dave Reading.
Der Reading
Deshalb Dave. Ist er jetzt der David Reading.
Oder meine Mama, die halt den Adler Lee McGrath Mac genannt hat. Weißt du nicht, wo der Mac herkommt, aber...
Aber ja, also zurück zum Steven Amier.
Genau. Er ist in Levi Achter geworden. Super solide. War aber generell ein Wahnsinnsrennen, oder?
Und die Mona als Fangirl vom britischen Skiteam, die war natürlich am Sonntag ja, in einer anderen Gefühlswelt.
400stel Sekunden am Podium vorbeigeschrammt. Laurie Taylor, ich kann es immer noch nicht glauben. Einerseits natürlich bestes Weltcup-Ergebnis. Wahnsinn.
Und drei haben sich für den zweiten Durchgang qualifiziert.
Wieder drei ja. für den zweiten Durchgang qualifiziert. Also ich weiß, ich bin als England-Fan immer noch komplett auf Wolke 7. aber es war deshalb vielleicht also ein Auf und Ab der Gefühle, weil einerseits natürlich super traurig gewesen, dass es gerade nicht gereicht hat für das Podium. Andererseits Lucas Pinheiro Broten.
Der erste Weltcup-Sieg für Brasilien.
Es ist soweit.
It's done.
It's done. Wo war der Passinho?
Ja, gell.
Habe ich mal im Zielbereich schon erwartet.
Ja, wir beide so, boah, jetzt wird er tanzen.
Aber auch da, was ich da irgendwie nicht gefunden habe, auch der Showman verliert irgendwann einmal die Worte, ist vielleicht perplex und das hat man ihm schon angesehen.
Er hat, und du kennst die Geschichte dazu, er hat im Ziel einen lauten Schrei losgelassen. Er hat Emotionen gezeigt. Und wir beide saßen da. Gänsehaut. Wir hatten wirklich, wir haben uns beide so angeschaut, so oh.
Und
das
haben
ist
trotzdem
echt richtig lässig.
Wir haben nichts gesagt, wir haben einfach nur zugeschaut und wir haben genau gewusst, wir haben beide gerade unheimliche Gänsehaut. Es war aber generell so ein spannendes...
Wieder so viele Gänsehautmomente.
Ich meine, ob es jetzt der erste Sieg für Brasilien ist oder auch
ersten Weltcup-Punkte, ersten Slalom-Weltcup-Punkte für den Cooper Puckett, ein junger Amerikaner.
Bei seinem ersten Slalom-Weltcup.
Dann ein Eduard Hallberg aus Finnland, der zu Hause aber sowas von auf den Punkt abliefert und sich auch das erste Weltcup-Podium abholt.
Und sich darunter kämpft, nicht einmal eine saubere Fahrt wirklich gewesen, gell?
Das war ja so weit weg von
und trotzdem
von einer sauberen Fahrt.
Du hast mir da nur so angestupst und hast gesagt, schau mal, schau dir die Skispitzen an, die zeigen immer nach unten.
Ja, aber ich schaue, wenn ich hinschaue, viel auf die Ski. Wo schauen die hin? Zeigen die nach oben oder nach unten? Und diese Skier von Eduard Hallberg haben nach unten geschaut. Levi war auch wieder mal ein Wochenende der Comebacks.
Genau, zum Beispiel bei den Damen war es ja Leona Popovic.
Eine Kroatin, die nach der Kreuzbandverletzung wieder am Start stand, auch eine Zenifera Germane, ist wieder im Starthaus gestanden, hat auch Weltcup-Punkte gemacht. Eine Bianca Westhoff, Norwegerin mit Startnummer 46 bei ihrem Comeback-Rennen. Boah. auf dem 14. Platz.
Wahnsinn, das habe ich gar nicht so am Schirm.
Richtig lässige Story,
ja. Richtig cool. Auch bei den Männern waren es ja 2, 3 mit Sebastian Holzmann zum Beispiel, der von seinem Kreuzbandriss zurückgekommen ist. Oder Tommaso Sala.
Genau.
Der Italiener, der sein Comeback gefeiert hat in Levi. Und dann haben wir auch den AJ Ginnis, der letztes Jahr noch in Gurgel am Start gestanden ist und sich kurz darauf einer Knie-OP unterziehen hat müssen. Das war jetzt in Levi sein allererstes Rennen nach der Verletzungspause wieder. Levi war ja super kalt und super zapfig. Du hast mir einen Screenshot geschickt. Wie viele Grad hat es gehabt? Minus?
17, minus 18, vielleicht auch minus 20.
Und ich kann mich da nur
sehr
erinnern.
Sehr kalt.
Warst du letztes Jahr in Gurgel?
Ich war in Gurgel und auch in Gurgel letzte Saison war es sehr zapfig. Und laut Wetterbericht soll es auch dieses Wochenende eher kalt werden. Ich bin ja Frau Spoiler. Mhm. Das heißt, warm anziehen, ja, und das richtige Gewand mitnehmen.
Werbung!
Unser heutiger Werbepartner ist Falke. Seit 1895, also seit 130 Jahren, steht Falke für Qualität, für Handwerkskunst und Innovation. Werte, die von Generation zu Generation weitergetragen werden. Falke hat es sich zur Aufgabe gemacht, in vierter Generation Inhaber geführt, Produkte zu schaffen, die über Jahrzehnte hinweg überzeugen.
Und auch uns überzeugen die Produkte, oder?
Absolut.
Wir durften ja seit ein paar Wochen einige Artikel aus der 130 Jahre Falke Special Edition tragen. Und egal ob Hoodie, Socken, Shirts oder Beanies, Falke glänzt mit feinen Materialien und Qualität, die bleibt. Wo ist unser Fazit, Mona?
Also die Falke-Sachen kommen, vor allem wenn du mir jetzt sagst, wie der Wetterbericht ausschaut, auf jeden Fall mit nach Gurgel, damit wir für die winterlichen Temperaturen bestens vorbereitet sind. Marie, Gurgel findet ja zum dritten Mal statt und auch wie letzte Saison wird es einen Damen- und einen Herrenslalom geben. Aber Gurgel ist ja wirklich ganz anders als Levi, oder? Also das kann man ja gar nicht richtig vergleichen, oder?
Ja, genau. Also Gurgel ist allein von der Höhenlage her viel, viel höher und ich glaube auch, dass der Schnee anders sein wird. Mhm. Freue mich aber trotzdem sehr auf dieses Rennen, weil es letztes Jahr schon ein bisschen besonders war. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dürfen da oder können neben der Strecke zuschauen. In Gurgel an dem Rennwochenende wird das Skifahren und das Zuschauen des Weltcuprennens verbunden. Das ist eine coole Sache.
Nehmen wir unser Skizeug mit?
Natürlich packen wir das ein. Wir sind ja in Söll noch mit den Winterstiefeln im Ziel gestanden. In Gurgel stehen wir mit Skischuch am Berg.
Naja, ich war sowieso falsch ausgerüstet. Ich bin nicht mit Adidas-Sneaker da gestanden. Das war eine falsche Schuhwahl.
Definitiv. Aber wenn wir schon bei Gurgel sind,
da gibt es ja noch was, was wir auflösen müssen.
Das Gewinnspiel der Tickets für Gurgel.
Das haben wir natürlich nicht vergessen. Es haben ja viele ganz fleißig mitgemacht.
Danke dafür.
Und wir?
Und es war wirklich lustig, eure Top 3, also euer Ranking zu sehen.
Und wir werden das Ganze jetzt hochoffiziell auflösen, hier live, im Podcast.
Ihr habt mir da ganz hochprofessionell eine App geholt und die ganzen Namen eingegeben und wir drücken jetzt einfach das erste Mal
drauf. Ich bin hier gerade Augenzeugin, also ich sehe.
Ihr hört es?
Cooles Geräusch. Trommelwirbel. Wie es sich weiterdreht.
Der Sound.
Und die Gewinnerin heißt
Marie Willi 5. Also ich habe die Instagram-Namen rausgeschrieben.
Gratulation, liebe, wahrscheinlich Marie.
Aber wir haben ja zwei Gewinner.
Wir haben zwei Gewinner. Also
ich drücke jetzt nochmal
drauf. Let's go. Zweite Gewinnerin.
Ich gebe dir mal das Handy.
Valentina Jussel.
Genau. Wir sehen uns in Gurgel.
Wir freuen uns sehr.
Wir werden in eure DMs leiten und euch benachrichtigen und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr Lust und Zeit habt und wir uns in Gurgel sehen.
Auf einen Glühwein oder eine heiße Schoki?
Glühwein, allerdings.
Oder beides.
Oder heiße Schoki mit Juice. Das kommt immer so rüber, als würden wir nur trinken.
Das ist wirklich.
Aber es wärmt einfach von innen und der Glühwein ist gut. Glühwein ist ja temporär. Du trinkst ja im Juni keinen Glühwein. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns sehen, egal bei welchem Getränk, und es einmal austauschen können. Ski Cuties goes Google.
Lines und Likes.
Mona, wir sind ja zwei Lesemäuse. Mhm. Und es gibt da jetzt ein neues Buch. Eine Biografie über Marco Odermatt. Auf Social Media hat man das Cover schon gesehen. Cool, es soll aus ein sehr persönliches Buch sein. Und es soll Fragen beantworten, wie der Odi genau ist. Was hat ihn geprägt? Wie war er als Kind? Also auf jeden Fall mein Lines und Likes-Tipp.
Bei mir wäre es heute auch ein Buchtipp tatsächlich, Marie. Und zwar haben mir zwei Freundinnen zum Geburtstag einmal ein Coffee-Table-Buch geschenkt, ein sehr schönes. Und zwar heißt es The Ultimate Ski Book von Gabriela Le Breton. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspricht, aber das ist wirklich ein cooles Buch für jeden oder jede, die den Skirennsport oder den Skisport im Allgemeinen lebt. Super schöne Bilder drin, ein super ästhetisches, großes, tolles Buch, den man einfach nur am Wohnzimmertisch rumstehen oder rumliegen haben kann.
Eine weitere Schlagzeile, Mona, diese Woche, die uns beschäftigt hat. Es wird eventuell vielleicht irgendwann mal im Alpinen Skiweltcup jemanden geben, der gemeinsam mit Lukas Braten für Brasilien an den Start geht.
Und zwar heißt der...
Jetzt bin ich gespannt.
Marie, kein Druck bitte. Der heißt Christian, nur nicht so schwierig.
Chris.
Oliveira.
Sovaik. Wir wissen nicht, wie man es ausspricht. Christian Oliveira Sovaik, irgendwie so, mit so einem O mit einem Strich in der Mitte. Ja. Er ist auf jeden Fall ein norwegischer Skirennläufer oder er ist in den letzten Jahren für Norwegen am Start gestanden. Geht in Amerika auf ein College, fährt dort Ski und hat sich jetzt entschieden, die Mama ist Brasilianerin, er startet jetzt auch für Brasilien. Wir haben mit ihm gesprochen und er hat uns ein bisschen was über seinen Werdegang erzählt.
Der ist ja, wie du schon gesagt hast, Norweger, seine Mama ist aber aus Brasilien und er ist in Rio de Janeiro geboren.
Und zwei oder dreimal im Jahr auch wirklich für ein paar Wochen in Brasilien. Also er verbindet auch sehr viel mit seinem
Heimatland. Den Sommer sogar, glaube ich. Verbringt er immer in Brasilien und ist wirklich total verwurzelt in dem Land auch. Und was ich spannend gefunden habe, du hast ihn ja dann gefragt, Marie, wie der Prozess dann war, dieser Nationenwechsel praktisch. Und er hat gesagt, Brasilien, das brasilianische Skiteam war super stoked.
Bitte übersetzen.
Super hyped.
Übersetzen. Hat sich gefreut, ihn im Team zu haben.
Aus der One-Man-Show mit Lukas Pinheiro-Braten ein Duo zu machen.
Und er hat auch gesagt, dass der norwegische Skiverband dem Transfer sozusagen wirklich auch gleich zugestimmt hat und ihm da nicht irgendwie Steine in den Weg gelegt hat, weil er sich jetzt einfach unter brasilianischer Flagge nicht irgendwie Qualifikationsrennen unterziehen muss oder irgendwie durch einen Qualifikationsprozess durch muss, sondern mehr Freiheiten hat und seinem Traum bei Olympischen Spielen für Brasilien zu starten, näher gekommen ist damit.
Vielleicht haben wir bald mal ein paar Brasilianer sogar am Start stehen im Weltcup.
Der Skirennsport, er wird international.
Ein Brite, der knapp am Podium vorbeischrammt.
Dann wieder ein junger Finne.
Der aufs Podium fährt. Wir haben einen Brasilianer oder einen Halb-Brasilianer, der sich den ersten Sieg für Brasilien holt.
Dann bei den Damen die Tita Zott, fällt mir jetzt noch ein, eine Ungarin, die das allererste Mal, also historisch, für Ungarn in einer technischen Disziplin im Alpinen Skiweltcup Weltcup-Punkte holt und das mit Startnummer 60.
Dann auch noch AJ Ginis für Griechenland, also Griechenland, Brasilien, Finnland, Großbritannien,
Litauen,
Ungarn, Litauen, Lettland, der Skirennsport wird immer internationaler.
Finde es sehr cool.
Apropos Brasilien, Marie, ich muss dir noch eine Sache sagen, geh mal auf Instagram bitte und gib mal ein Dubai_Mike, M-I-K-E. Und zwar ist es der Instagram-Account von Mike Pircher, dem Trainer von Lukas Pinheiro-Braten. Ich weiß ja nicht, wenn ich mir das, schau, der Name Dubai Mike, dann das erste Bild mit Magnumflasche, das zweite Bild oder eins der Bilder mit Montclair Fellmütze. Glaubst du, er hat es gepostet oder Lukas oder einer der Leute im Team haben sich da Spaß erlaubt?
Wir werden es herausfinden.
Auch die Bios.
Seine Bio,
genau.
Glitz und Glamour.
Und im zweiten Satz?
Schladming und Dubai.
Ich finde es so geil. Also ich kenne weder den Mike Pircher noch jemanden aus dem Team. Aber
ich kenne den Mike.
Aber du verstehst meinen Verdacht.
Ist auf jeden Fall ein Profil, das unter Lines und Likes fällt, würde ich sagen.
Ich bin gespannt, ob wir da irgendwann einmal die Antwort drauf kriegen, ob der Mike das wirklich so selber
Wir postet. Halten in Google die Augen und Ohren offen, ob wir das brasilianische Skiteam irgendwo mal schnappen können und dann... Und fragen wir sie.
Und fragen, wer hinter diesem Profil steckt.
Hinterm SkiQ-Profil stecke Marie und Mona.
So viel kann man schon verraten.
Dann wären wir wieder bei den Übergängen. Es geht für uns nach Google.
Es geht für uns nach Google. Es wird kalt, das haben wir schon festgestellt.
Aber die Temperaturen können uns nichts anhaben. Wir sind bestens ausgerüstet mit unseren Falke-Produkten.
Und sonst müssen wir halt eine heiße Schoki trinken, Marie.
Sehr, sehr gern. Wir freuen uns sehr auf Google und vor allem freue mich darauf, dass wir gemeinsam Skifahren gehen.
Ich freue mich auch total.
Und das kombinieren aber mit Rennen schauen.
Absolute Traumwünsche
für mich. Und arbeiten natürlich.
Und arbeiten.
Also wir werden euch wieder einige Einblicke auf Social Media geben. Deshalb schaut vorbei, SkiQ Podcast auf Instagram und TikTok. Wir versuchen jetzt auch auf TikTok aktiv zu sein.
Und TikTok, wir wollen die Gen Z erreichen. Ja. Und natürlich alle anderen.
Danke wieder fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Mona, dass wir da unseren Senf zum Wochenende gegeben haben.
Unseren Senf zum Levi-Wochenende, genau.
Und wir sehen uns in Google.
Ich freue mich drauf. Ciao, ciao.
Tschüssi. Tschüss.